Kennst du das? Du bist neu in einer Klasse, in einem Kurs oder einer neuen Arbeitsstelle und du bist so richtig motiviert, durchzustarten. Voller Tatendrang willst du endlich einen Unterschied in deinem Umfeld machen. Mir ging's so, als ich vor circa 1,5 Jahren nach Marburg gezogen bin. Ich wollte das Chaos der letzten Monate hinter mir lassen und endlich durchstarten, meinen Platz im Leben finden und ja, einen Unterschied machen. Und dann passierte nichts. Es wartete nicht die eine große Aufgabe nur auf mich. Ich war nicht relevant. Und dann war die Frage, wer bin ich, wenn ich anscheinend irrelevant bin? Bin ich hier am falschen Ort? Und damit sind wir eigentlich schon mitten im Thema des dritten Abends unserer Predigtreihe. Keine Angst, how dare you, keine Angst vor schwierigen Fragen. Und heute geht es um das Thema, haben Christen und Christinnen überhaupt Relevanz? Als wir dieses Thema angesetzt haben, wussten wir noch nicht, dass Relevanz ein sehr prägnantes Wort in unseren Köpfen sein wird. Wir dachten auch, dass Christian und ich gemeinsam hier stehen werden. Das ist heute Abend aus anderen Gründen nicht möglich. Christian wird von zu Hause per Video zugeschaltet. Corona hat unser Leben ganz unvorbereitet getroffen. Plötzlich war alles anders. Die Dinge liefen nicht mehr so ab wie geplant. Und auch wir als Connect mussten plötzlich einen neuen Weg finden, Kirche erlebbar zu machen. Und dann kam auch Existenzängste, die vorher nicht da waren. Werde ich meinen Job behalten? Werde ich gesund bleiben? Oder werde ich vielleicht auch jemanden anstecken? Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich Hemd und Jogginghose im Homeoffice doch sehr gut kombinieren lassen. Und wir haben gemerkt, dass reale Kontakte uns doch wichtiger sind, als wir vorher vielleicht dachten. In 3D ist jeder Mensch einfach schöner als in 2D. Und dann sprießen aus dem Boden Verschwörungsmythen, die vermeintlich eine einfache Antwort auf unsere Fragen gegeben haben. Corona ist fake, das war die einfache Antwort. Die Zeit schreibt, dass wir in einer religiösen Zeit aktuell leben. Köche predigen ihr eigenes Evangelium und die Suche nach Sinn und Antworten ist nur noch eine persönliche Aufgabe. Aber eine einfache Antwort ist meistens auch nur eine Flucht. Dass wir es nicht aushalten können, diesen Kontrollverlust und dieses nicht erklären können. Es gab Diskussionen darüber, warum Baumärkte öffnen dürfen und Kirchen nicht. Aber wer hindert uns eigentlich daran, neue kreative Wege zu finden, Kirche zu den Menschen zu bringen, unabhängig von einem Gemeinderaum, unabhängig von einem Kirchengebäude? Die Virologen und Wissenschaftler und Politiker sind plötzlich die neue Hoffnung unserer Welt. Und wir haben fast keine andere Wahl, als ihnen zu vertrauen und mit ihnen gemeinsam diese Krise zu meistern. Und man könnte fast das Gefühl haben, dass die Kirche unsichtbar geworden ist. Die Gotteshäuser sind leer, das Gemeindeleben findet nicht mehr öffentlich statt. Und da öffnet sich die Frage, sind wir Christen und Christinnen überhaupt systemrelevant? Goethe sagte schon, es ist nicht genug zu wissen, du musst es auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen, du musst es auch tun. Und damit sagt er, dass es nicht genug ist, dass irgendwas in unseren Köpfen ist. Es muss sichtbar und erlebbar werden. Und der heutige Bibeltext spricht von einer ähnlichen Thematik. Nicht wissen und anwenden, sondern Glaube und tun. Und der Predigttext steht in Jakobus 2, Vers 14 bis 26. Jakobus ist ein Brief im Neuen Testament und er wurde von einem Halbbruder Jesu geschrieben. Er richtet sich an verschiedene Gemeinden und gibt dadurch keine Antwort auf eine konkrete Fragestellung, sondern ist für jeden Hörer und jede Hörerin gleichermaßen gerichtet oder relevant. Und ich mag diesen Brief. Ich mag die Art, wie Jakobus schreibt. Ich finde, er ist total praktisch, lebensnah, weise und eigentlich wirklich einfach anzuwenden. Aber es ist wirklich kein angenehmer Brief. Jakobus deckt Missstände auf. Er legt den Finger in die Wunden und er sagt deutlich seine Meinung. Aber wir Menschen brauchen das. Um uns zu verändern, brauchen wir Menschen, die uns einen Spiegel vorhalten. Und ich habe mich gefragt, wenn dieser Brief heutzutage an mich persönlich, an dich persönlich gerichtet worden wäre, wie würde er sich dann anhören? Und vielleicht würde er sich so anhören. Liebe Lena, liebe Liber, setz einfach deinen Namen ein. Denk doch mal drüber nach. Was bringt es eigentlich, wenn du sagst, du glaubst an einen Gott, aber es wird in deinem Leben nicht sichtbar? Meinst du, du kommst nur dadurch in den Himmel? Nur so als Beispiel. Da ist jemand in deinem Umfeld, der hat wirklich Schwierigkeiten, über die Runden zu kommen. Hat kein Geld für Essen, hat kein Geld, die Miete zu bezahlen. Und du gehst hin und sagst, ich wünsche dir alles Gute, Gott segne dich. Ich hoffe, du bekommst, was du brauchst. Und dann gehst du weg. Was können sie sich von deinen Worten kaufen? Und so ist es auch mit dem Glauben. Wenn der nicht in deinem Leben sichtbar wird, dann ist er tot. Einfach nur eine leere Hülle. Und vielleicht sagst du ja, na, ich glaube eben und jemand anderes, der tut Gutes. Und dann möchte ich dich fragen, wie kannst du mir deinen Glauben beweisen? Ich kann dir zeigen, was ich glaube, weil es sich in meinem Leben widerspiegelt. Ich kann dir Taten zeigen, die das deutlich machen, was ich glaube. Wenn du sagst, du glaubst an einen Gott, das tun auch Dämonen. Und sie wissen, dass dieser Glaube allein ihnen am Ende nichts bringen wird, wenn Gott über sie richten wird. Wann kapierst du endlich, es bringt niemandem was, wenn du einfach nur glaubst, aber es keine Auswirkung auf dein Leben hat? Nehmen wir Abraham als Beispiel. Er sollte seinen Sohn Isaak opfern und war bereit, das zu tun. Er hat es wirklich gemacht. Gott hat dann noch vorher eingegriffen, aber Abraham ist die Schritte gegangen. Und man sagt, dass er deswegen Anerkennung bei Gott gefunden hat, weil eben Glaube und Tate in direktem Zusammenhang stehen, weil das Ziel des Glaubens ist, dass er sichtbar und erlebbar wird. Und nur dadurch, dass Abraham das getan hat, können wir verstehen, was es bedeutet, dass er Gott glaubte. Er wurde sogar Freund Gottes genannt. Du siehst also, Glaube alleine reicht nicht aus, dass du Anerkennung bei Gott findest. Das passiert nur, wenn er Auswirkungen auf dein Leben hat. Bei der Prostituierten Rahab im Alten Testament war es genauso. Sie hat aktiv den Kundschaftern der Israeliten geholfen, indem sie sie versteckt hat und somit ihr Leben gerettet hat. Und dadurch, dass sie aktiv etwas getan hat, wurde sie später auch gerettet. Ein Körper ohne Geist ist tot. Und genauso ist es mit deinem Glauben. Wenn er nicht sichtbar wird, nicht erlebbar wird, dann ist es nur eine tote Hülle. Ziemlich krasse Worte, die Jakobus da ausspricht. Und ihr könnt es gerne nachlesen. Ich habe es nur moderner formuliert, aber er formuliert es genau so. Warum hat Jakobus das geschrieben? Was wollte er, dass du als Hörer, du als Hörerin verstehst? Und dieser Text hat verschiedene Aspekte. Und man kann auf alle einzeln eingehen. Mir ist heute wichtig, dass du eine Kernbotschaft verstehst. Nämlich, das Ziel des Glaubens ist es, sichtbar und begreifbar zu werden. Und das geht nur durch Taten. Das Ziel ist es, dass der Glaube sichtbar und begreifbar wird. Und das geht nur durch Taten. Kennt ihr dieses Vertrauensspiel, wo man sich vor jemanden stellt, die Arme ausbreitet und sich nach hinten fallen lässt? Das spielt man oft in der Gruppe. Jetzt ist Christian nicht da, aber angenommen, ich würde mich vor ihn stellen und sagen, ich vertraue, dass er mich auffängt. Wann würdest du mir das glauben? Doch nur, wenn ich es wirklich mache. Authentisch sein, echt sein, erlebbar sein und Nächstenliebe. Die Themen, die Jakobus anspricht, sind heute noch genauso relevant wie damals. Denn die meisten Menschen, die Antikirche sind, die Kirche ablehnen, lehnen sie nicht deswegen ab, weil sie von Gott enttäuscht sind. Manche schon. Aber die meisten lehnen sie ab, weil sie schlechte Erfahrungen mit Gottes Bodenpersonal gemacht haben. Weil sie Christen begegnet sind, die sich nicht so verhalten haben, wie sie es eigentlich von ihnen erwartet haben. Unser Ziel sollte es also sein, so zu leben, dass der Gott, an den wir glauben, begreifbar wird. Das Paradoxe ist, es gab eine Zeit, wo Christen und Christinnen wirklich ein hohes Ansehen bei der Gesellschaft hatten. Und das war die Zeit, kurz nachdem Jesus gelebt hat. Und die Frage ist, was haben die damals anders gemacht, als wir vielleicht heute? Lukas, der Evangelist, beschreibt genau diese Geschichte der ersten Gemeinde in seinem Buch Die Apostelgeschichte. Und er schreibt, dass die Christen und Christinnen damals echte Gamechanger waren. Sie haben unterschiedliche Nationen, verschiedene Gesellschaftsschichten und Menschen mit unterschiedlichen Glaubensrichtungen vereint. Jeder war willkommen, egal ob Sklave oder Prostituierte, ob angesehener Bürger oder jemand mit einem nicht angesehenen Beruf. Jeder war willkommen. Und sie waren eine Gemeinschaft, die sich regelmäßig getroffen hat. Sie haben gemeinsam sich daran erinnert, was Jesus ihnen beigebracht hat, wie Jesus gelebt hat und was er gesagt hat. Sie haben gemeinsam gebetet, das Abendmahl gefeiert, das, was auch Jesus mit seinen Jüngern an seinem letzten Abend gefeiert hat. Und Lukas schreibt weiter, dass Wunder geschehen sind. Die Christen und Christinnen damals haben sich aktiv um Kranke gekümmert. Sie haben sich um sie gesorgt, sie haben aber auch für sie gebetet. Und dadurch haben sie Heilung erlebt. Sie haben sich um die Armen und Alleinstehenden in ihrer Gesellschaft gekümmert. Sie haben also ganz praktisch unterstützt und damit wurden sie relevant. Und die Menschen um sie herum haben das bemerkt, dass etwas anders ist. Diese erste Gemeinde, die Christen und Christinnen, haben sich wirklich von den anderen religiösen Gruppierungen oder politischen Richtungen unterschieden. Lukas endet seinen Bericht mit dem Hinweis darauf, dass diese Gemeinde Gnade beim ganzen Volk gefunden hat. Und das lag daran, dass sie wussten, was die Menschen um sie herum brauchten. Sie kannten ihre Lebenswelt, sie kannten ihre Erwartungen, ihre Wünsche, ihre Hoffnungen, aber auch ihre Nöte und ihre Ängste. Und sie sind ihnen auf Augenhöhe begegnet und haben geguckt, was kann ich dir bringen, was du gerade brauchst? Die Gemeinde wird auch als Ekklesia beschrieben. Das bedeutet eine Gemeinschaft der Herausgerufenen. Und sie waren herausgerufen, weil sie eine Hoffnung hatten, die nicht von dieser Welt war. Aber sie waren eben nicht die Nebenstehenden, die Abgeschotteten, die Losgelösten, sondern sie waren genau da, wo die anderen Menschen um sie herum auch waren. Sie waren Seite an Seite mit den Menschen, waren bereit, von ihnen zu lernen und ihnen etwas zurückzugeben. Und sie haben ihnen von einer Hoffnung erzählt, von einem Leben Seite an Seite mit dem auferstandenen Jesus. Ihre Einladung war gemeinsame Nachfolge. Jeder und jede war willkommen. Jeder und jede mit seinem oder ihrem Tempo. Ist doch ganz einfach, oder? Da hast du jetzt gehört, warum wir relevant sein sollten. Du hast gehört, wie die ersten Christen es geschafft haben, wirklich relevant für ihr Umfeld zu sein. Und jetzt ist die Frage, was kannst du tun, damit du relevant für dein Umfeld wirst? Und mir hilft es immer, wenn ich konkret etwas vor Augen habe, wenn ich eine Idee im Kopf habe, wie das aussehen könnte. Und deswegen wird Christian dir jetzt ein paar Steps mit an die Hand geben, wie das konkret für dich aussehen könnte.
Vielen Dank, Lena. So großartig, das, was du gesagt hast. Und wir wollen jetzt gemeinsam überlegen, was sind denn so Schritte, wie es weitergeht. Und mir hilft das, wenn ich, so wie du, hier zu Hause bin und mir überlege, was ist denn etwas, was ich konkret umsetzen kann. Das ist nicht einfach nur eine nette Predigt war. Und ich habe dir heute drei Steps mitgebracht. Der erste Step ist hin zu Jesus. Jakobus schreibt im ersten Kapitel, wenn jemand Gottes Botschaft hört, also in einer Predigt, Bibel liest oder von Leuten das hört und nicht danach handelt, dann ist er wie jemand, der sich im Spiegel anguckt und aussieht, wie er vergessen hat. Das ist Jakobus 1, Vers 23. Vielleicht kennst du die Situation, du gehst Klamotten shoppen und bist in den Umkleiden, die immer brutal hell ausgeleuchtet sind. Und interessanterweise funktioniert das so, dass wenn du da reingehst mit deinen alten Klamotten, dass du irgendwie, würdest du sagen, irgendwie sehe ich nicht gut aus. Und dann ziehst du die neuen Klamotten an, die stehen dir vielleicht und trotzdem bist du total blass im Gesicht. Denn der Trick ist, so viel Licht da reinzubringen und zwar so, dass jeder Makel, der in deinem Gesicht ist, der in deinem Körper ist, brutal hell sichtbar wird. So funktionieren diese Umkleidekabinen und deswegen gehst du auch gerne mit mehr Taschen raus, als du eigentlich vorgehabt hast. Denn hey, in neuen Klamotten sehe ich vor diesem Spiegel einfach geiler aus als in meinen alten. Es gibt aber noch einen zweiten Spiegel und dieser zweite Spiegel ist vielleicht bei dir zu Hause. An einer netten Ecke im Flur oder wo auch immer. Etwas, wo du sagst, hey, da gehe ich morgens immer vorbei, guck mal rein, ob es okay ist, ob ich ein Hemd anhabe oder wie auch immer. Und der Spiegel, der zeigt dir auch, wie du aussiehst, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Nicht so grell, nicht so fehlerbehaftet, sondern du guckst da rein und sagst, okay, cool, hier noch ein bisschen Styling, wie auch immer, aber grundsätzlich sieht das ganz gut aus. Das sind so diese beiden Unterschiede. Das heißt, die Bibel legt manchmal den Finger in die Wunde und zeigt dir ganz klar, in dem bitte wachse mehr. Hol da mehr raus. Schau dir das bitte nochmal an in deinem Leben. Gott legt manchmal Finger in diese Wunde und fordert dich heraus, in Lebensbereichen tiefer zu kommen, weiter zu arbeiten, etwas aufzuarbeiten, wie auch immer. Aber die Bibel sagt auch und Gott sagt auch, du bist wunderbar gemacht. Psalm 139. Und du bist geschaffen, damit du gute Werke tust, im Epheserbrief. Denn die Bibel zeigt dir auch etwas, wie Gott sich dich vorgestellt hat. Als unglaublich wertvolles, unglaublich geliebtes Kind Gottes. Als ein Mensch mit Stärken und Begrenzungen. Aber all das kannst du Gott hinlegen, kannst du Gott bringen. Und du bist okay, so wie du bist. Gott liebt dich. Und wir Christinnen und Christen sprechen davon, wenn wir mit Jesus leben, dann wollen wir ihm ähnlicher werden. Dann soll das, was wir über ihn verstanden haben, auch unser Leben transformieren. Wir wollen von ihm lernen, wir wollen sehen, wie geht er mit Menschen um? Was hat er gesagt? Wie ist er mit Menschen umgegangen, die wir vielleicht gar nicht beachten in unserem Leben? Was hat er über das Reich Gottes erzählt, dieses bringende, ankommende Friedensreich Gottes? Was können wir von Jesus wirklich lernen? Und uns dahingehend transformieren, Jesus ähnlicher zu werden. Das bedeutet auch, dass den Briefeschreibern im Neuen Testament und auch uns heute klar sein muss, die guten Werke, die guten Taten, für die uns Gott beruft, die tun wir nicht alleine, sondern die tun wir aus der Kraft durch Jesus heraus. Er möchte in uns wirken, er möchte uns befähigen, genau das zu tun. Mit seiner Power, mit seiner Liebe, er schenkt seinen Heiligen Geist, sollen wir ihm ähnlicher werden und ihm nachfolgen, in guten Werken das auch zu tun. Du bist nicht allein auf diesem Weg. Mir hat mal eine inspirierende Person gesagt, denk mal drüber nach, wie Menschen dich wahrnehmen, wie sie dich kennenlernen. Vielleicht bist du der erste Jesus, auf den sie treffen. Und das hat sehr, sehr viel in mir zum Schwingen gebracht. Ich dachte, Alter, das ist aber ein bisschen viel gerade verlangt. Aber mal einen Schritt zurückzugehen und zu überlegen, okay, wie sollen mich die Menschen wahrnehmen? Was soll ihr Eindruck sein? Was möchte ich für die Menschen sein? Und dann zu überlegen, könnte nicht das, was an gutem Werk in mir begonnen hat, was Gott beginnt, nicht auch etwas sein, was diese Menschen hören sollten, mit denen ich ihnen dienen kann und dass sie durch mich ein Stück weit von diesem Jesus erfahren, an den ich glaube. Mach dir bewusst, dass Menschen, wenn sie dir begegnen, auch Jesus begegnen können. Menschen werden sich nicht daran erinnern, was du gesagt hast, sondern wie sie sich in der Begegnung zu dir gefühlt haben. Step 2. Hin zu den Menschen. Du folgst Jesus nach, mega, und du hast gehört, wie wichtig es ist, eine gesunde Beziehung dazu zu haben, aber eine Beziehung bedeutet auch, hey, ich lebe nicht immer mit Happy Clappy, sondern ich habe auch Zweifel und ich habe Anfragen und ich habe Schwierigkeiten. Auch das gehört in Beziehung dazu. Es ist eine Beziehung. Sie ist geprägt von Höhepunkten und Tiefschlägen, aber es ist eine kontinuierliche Erzählung, eine Beziehung. Was machst du damit? Was machst du damit, wenn du diesem Jesus nachfolgst? Wir haben im ersten Schritt gehört, hin zu Jesus, okay. Und jetzt hin zu den Menschen. Ich glaube, wir Christen und Christinnen müssen lernen, mal wieder zuzuhören. In meinem Job, ganz ehrlich, mir macht Predigen total Spaß. Und das mache ich sehr gerne. Aber was ich verlernt habe, ist zuzuhören, mich mit Menschen auseinanderzusetzen, die vielleicht etwas ganz anderes glauben, die ein ganz anderes Werteverständnis haben, Weltbild haben, wie auch immer, die mir vielleicht sogar ein bisschen fremd sind. Und mich dann damit auseinanderzusetzen, was ist denn deine Geschichte? Was ist dein Glaube? Was sind deine Überzeugungen? Und nicht sofort hinzugehen und die Jesuskeule zu schwingen und alles glatt zu bügeln. Sondern zuzuhören und zu verstehen, wer bist du und wie bist du so geworden? Und ich glaube, das ist eine große Stärke von uns Menschen, die wir vielleicht ein Stück weit neu lernen müssen, dass wir uns gegenseitig sehen, zuhören, schätzen, kennenlernen, voneinander erfahren, voneinander hören. Das ist vielleicht sogar noch viel wichtiger, als immer in dieses Tun zu kommen, immer dahin zu kommen, wo du sagst, ich muss etwas leisten. Vielleicht ist dein Leisten an dieser Stelle, einfach mal die Klappe zu halten und zuzuhören. Auf Augenhöhe begegnen, unterstützend sein und da sein. Aber auch, und das sagt die Bibel genauso, von deiner Hoffnung, die dich antreibt, erzählen zu können. Weiter zu erzählen und es nicht für dich zu behalten, sondern auch deine Geschichte zu teilen. Auch mit allen Höhepunkten und Tiefschlägen. Im 1. Petrus Kapitel 3, der erste Teil von Vers 15, da steht, seid bereit, seid allzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert. Und Rechenschaft fordert von der Hoffnung, die euch erfüllt. Und hier steht nicht, sei allzeit bereit, das Evangelium zu predigen, überall wo du hinkommst, such dir den nächsten Stuhl, stell dich drauf und preach. Sondern hier steht, Rechenschaft zu geben, das heißt, von dir zu erzählen, von deinem Erleben zu erzählen. So stottrig manchmal es auch sein mag, das darf so sein. Denn du bist du und du hast deine ganz eigene Geschichte mit diesem Gott. Step 3, gemeinsam weitermachen und Versöhnende in dieser Welt sein. Wir haben Menschen kennengelernt und was machen wir jetzt damit? Mein Wunsch ist, dass wir gemeinsam mit Menschen unterwegs sind. Und jetzt nicht nur in unserer Church, sondern mit Menschen, die wir treffen, die wir in dieser Stadt treffen, die wir in unserem Leben treffen, mit Freunden, mit Nachbarinnen und Nachbarn, mit Menschen in unserem Leben. Und mit ihnen gemeinsam unterwegs zu sein. Denn ich glaube, Corona dauert jetzt an, ja? Und es ist irgendwie immer noch eine Ausnahmesituation, auch wenn immer mehr Lockerungen passieren und immer größere Treffen möglich sind. Aber vielleicht gibt es irgendwann eine Post-Corona-Zeit, wo wir all das, was wir jetzt an Entbehrung gehabt haben und an Verletzungen uns zugefügt haben in dieser Zeit, wo wir das wieder aufarbeiten müssen. Weil eben vielleicht auch nicht alles wieder gut ist, nur weil ein Virus unter Kontrolle ist. Das heißt, könnte nicht auch unsere Rolle sein, Versöhnende in dieser Welt zu sein, dafür zu sorgen, dass unsere Gesellschaft nicht weiter auseinanderdriftet, sondern eher zusammenkommt. Dass wir uns gemeinsam diesen großen Herausforderungen stellen. Und dass wir Menschen begleiten, die Leid auch in dieser Corona-Pandemie erlitten haben. Dass wir auch für sie da sind. Nicht im Großen, nicht im, hey, das ist unser fettes Programm und so stellen wir uns da, sondern das, was viele von euch so großartig schon gemacht haben, im Kleinen, wo ihr einfach für Menschen da seid und ihnen helft, sie unterstützt, sie ermutigt. Vielleicht kann das ein Stück weit unsere Rolle sein. Drei Gedanken dazu, drei Steps, hin zu Gott, hin zu den Menschen und gemeinsam unterwegs sein. Ich wünsche dir, dass dich diese Predigt so richtig packt und dass du Bock hast, dich damit weiter auseinanderzusetzen. Und ich danke dir, dass du gemeinsam mit uns hier auf dem Weg bist und gemeinsam von diesem Jesus in dieser Stadt erzählen magst.